ARD.
Man schränkt natürlich die Verteidigungsfähigkeit des ukrainischen Militärs damit sehr erheblich ein.
Das sagt die Politikwissenschaftlerin Antje Nötzold von der TU Chemnitz über die Sperrung des wichtigsten US-Anbieters für Satellitenbilddaten für Nutzer in der Ukraine. Wir sprechen gleich über die Folgen und mögliche Lösungen.
Währenddessen gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter.
Auch in Syrien wird gekämpft. Da gehen die Truppen der syrischen Übergangsregierung gegen Anhänger von Ex-Diktator Assad vor.
Und die Situation im Gaza-Streifen wird immer prekärer.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Mein Name ist Johannes Zuber.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die US-Regierung hatte nach dem Eklat bei dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus neben dem Stopp ihrer Militärhilfen ja auch verlauten lassen, dass es erstmal keine Geheimdienstinformationen mehr für die Ukraine gibt. Das hat jetzt anscheinend erste Auswirkungen.
Ja, die Information, dass die USA auch die Übermittlung von Geheimdienstinformationen an die Ukraine stoppen werden, die kam letzten Mittwoch vom Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA, John Ratcliffe. Dass der Zugang für ukrainische Nutzer auf das wichtigste Online-Portal für kommerzielle Satellitenbilddaten vorübergehend unterbrochen sein soll, das hat dann gestern ein Sprecher der Nationalen Behörde für geografische Aufklärung der USA erklärt. Das ist wohl eine direkte Anweisung der US-Regierung. Es geht dabei um das US-Unternehmen Maxar Technologies, das bis dahin Satellitenaufnahmen im Auftrag der USA an Kiew übermittelt hat. Maxar hat die Unterbrechung bestätigt, aber auch erklärt, dass andere Kunden davon nicht betroffen sind.
Keine Satellitenbilder mehr, das stelle ich mir jetzt für die Situation zum Beispiel an der ukrainischen Front echt fatal vor, oder?
Ja, die Satellitenbilder der USA, die sind für die ukrainische Armee von sehr großer Bedeutung, um die Invasion der russischen Armee abzuwehren. Was genau das für Bilder sind und wie die Ukraine sie verwendet, das hat die Wissenschaftlerin Antje Nötzold im Deutschlandfunk erklärt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und forscht an der TU Chemnitz unter anderem über die militärische Bedeutung von solchen Satellitenbildern.
Das sind Satellitenaufklärungsdaten. Also es geht eben darum, ein Lagebild zu bekommen. Das ist essentiell für moderne Kriegsführung, dass man eben diese Aufklärungsdaten hat. Also zu sehen, wie bewegen sich andere Truppen, auch Ziele zu identifizieren. Eben auch eine Truppenbewegung, mögliche Angriffe auch vorauszuschauen. Also man macht die Ukraine, wenn ich sagen, blind, aber man schränkt natürlich die Verteidigungsfähigkeit des ukrainischen Militärs damit sehr erheblich ein.
Und das hat natürlich konkrete Folgen für den Krieg, sagt Antje Nötzold.
Konkret bedeutet, dass man schauen muss, dass man die Daten woanders herbekommt. Wir haben ja schon gesehen, also zum einen wurde zuerst gestoppt, dass man eben die geheimdienstliche Aufklärung bekommt. Diese staatlichen Daten, diese geheimdienstlichen Aufklärungen kann man durch kommerzielle Anbieter in gewisser Weise kompensieren. Das hat man eben über Maxar gemacht. Es gibt noch andere Aufklärer. Man kann das jetzt über europäische Firmen, also ICI ist eben auch eine finnische Firma, die eben hier sehr gute Aufklärungsdaten liefern kann. Das kann man versuchen zu kompensieren. Natürlich, je mehr von diesen Möglichkeiten wegbrechen, auf umso weniger kann man zurückgreifen. Umso mehr ist man eben auf diese angewiesen. Hinzu kommt noch natürlich, diese kommerziellen Anbieter kosten natürlich auch Geld. Jedes Satellitenbild kostet Geld und das ist natürlich auch was, was dann die Ukraine in der Hinsicht wieder schwächt.
Also fehlende Satellitenbilder haben gravierende Auswirkungen auf die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Aber noch haben die USA ja nicht alle Hilfe eingestellt. Es gibt da ja noch das Satellitensystem Starlink des Milliardärs Elon Musk. Das kann die Ukraine auch weiterhin nutzen. Aber ob das so bleibt, das ist äußerst fraglich. Denn immerhin, wir wissen es, zählt Musk ja zu den engsten Vertrauten von US-Präsident Trump. Und wenn Starlink jetzt auch abgeschaltet werden würde für die Ukraine, dann wäre das ein weiterer heftiger Schlag.
Das wäre noch wesentlich schwieriger zu kompensieren, weil Starlink eine sehr dominante Rolle hat. Allein die schiere Menge. Starlink verfügt über 7000 Satelliten mittlerweile. Das ist weit mehr als die Hälfte aller aktiven Satelliten, die wir im Orbit haben. Und alle Alternativen haben natürlich wesentlich weniger Satelliten, eine schwierigere Abdeckung. Das Ganze auch über staatliche Satellitenkommunikationsfähigkeiten zu kompensieren, wäre eben auch schwieriger machbar. Also die Infrastruktur ist da. Sie haben mehrere 10.000 Terminals, um eben Starlink nutzen zu können in der Ukraine. Also hier wäre eine Umstellung schwieriger und würde die Ukraine auch sehr stark schwächen.
Soweit also die Einschätzung der Wissenschaftlerin Antje Nötzold von der TU Chemnitz.
Währenddessen gehen die Angriffe in der Ukraine ja weiter. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen beschossen.
Dabei wurden mindestens 14 Menschen getötet, 11 in der Region Donetsk und weitere 3 in Charkiw. Im Gegenzug ist auch die Ukraine einen Angriff geflogen. Nach russischen Angaben wurden 2 Drohnen über einer großen Ölraffinerie abgefangen. Dabei haben Trümmerteile den Tank der Anlage getroffen und beschädigt.
Okay, dann lass uns mal zum zweiten Schauplatz in unserem Podcast gehen, in den Nahen Osten. Es ist ja jetzt mittlerweile 3 Monate her, dass der syrische Diktator Assad gestürzt worden ist, aber in seinen früheren Hochburgen im Westen von Syrien kommt es nach wie vor zu heftigen Kämpfen. Was passiert da gerade?
Ja, es gibt dort immer wieder Kämpfe zwischen den Truppen der syrischen Übergangsregierung und eben den Anhängern von Assad. Bei denen sind auch ziemlich viele Zivilisten ums Leben gekommen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die spricht von mehreren 100 Toten, seit die Gefechte letzten Donnerstag ausgebrochen sind. Über die Kämpfe berichtet unsere Korrespondentin Nina Amin aus Kairo.
Bei den Kämpfen zwischen den Truppen der syrischen Übergangsregierung und bewaffneten Anhängern des Langzeitmachthabers Assad steigt die Zahl der Todesopfer auch unter den Zivilisten. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mehreren 100 Toten, seit die Gefechte am Donnerstag ausgebrochen sind. Viele Kämpfe finden in der Provinz rund um die Mittelmeerstadt Latakia statt. Dort leben viele Alawiten, eine religiöse Minderheit, der auch Assad angehört. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien bekommt Informationen über ein Netzwerk an Aktivisten. Sie berichten, mehrere 100 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, sollen von Kämpfern der neuen Machthaber hingerichtet worden sein. Es sei ein Massaker an der alawitischen Religionsgemeinschaft verübt worden. Am Abend äußerte sich Übergangspräsident El-Sharra. Er sagte, jeder, der Übergriffe gegen Zivilisten begehe, werde hart bestraft. Wir werden weiterhin die Überbleibsel des gestürzten Regimes verfolgen, diejenigen, die Verbrechen gegen das Volk begangen haben und diejenigen, die versuchen, die Sicherheit und den bürgerlichen Frieden zu untergraben. Jeder, der sich an unbewaffneten Zivilisten vergreift, wird streng zur Rechenschaft gezogen werden. Die Menschen an der Küste sind Teil unserer Verantwortung und es ist unsere Pflicht, sie von den Übeln der Banden des gestürzten Regimes zu schützen. Berichte über Massaker erwähnte El-Sharra nicht. Das Auswärtige Amt in Berlin forderte ein Ende der Gewaltspirale. Auch die Außenminister von Ägypten und dem Irak verurteilten die Gewalt. Seit der Machtübernahme im Dezember hat die neue syrische Führung immer wieder versichert, die Minderheiten zu schützen. Viele Alawiten fürchten sich jedoch vor Vergeltungsmaßnahmen. Zum einen, weil sie einer Minderheit angehören und weil sie der Assad-Familie treu waren.
Die Situation der Zivilisten im Gazastreifen ist ja noch prekärer, wenn man das überhaupt vergleichen mag. Es gibt zwar zurzeit die Waffenruhe, es ist ja auch Ramadan und es ist einigermaßen ruhig, aber der Ton zwischen den USA, Israel und der Terrororganisation Hamas wird zunehmend rauer. Trump droht der Hamas mit Vernichtung, wenn nicht sofort alle Geiseln freikommen. Die Hamas droht, dass sie Geiseln exekutieren könnte. Die Situation scheint ja nicht besser zu werden, ne?
Ja, es geht anscheinend immer weniger um Inhalte, wie es mit der Waffenruhe weitergehen könnte, und immer mehr um Machtdemonstrationen. Daran hat auch ein direktes Treffen zwischen US-Unterhändlern auf der einen und der Hamas auf der anderen Seite nichts geändert. Und darunter leiden natürlich die noch lebenden Geiseln in der Hand der Hamas, die Angehörigen in Israel und auch die Menschen im Gazastreifen natürlich. Das berichtet unter anderem das humanitäre Hilfswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland. Die sind da gerade vor Ort. Und wie es da aussieht, das berichtet Bettina Meyer.
Die Musarati, die Trommler, die die Menschen während des Ramadans und vor Beginn des Tagesfastens rufen, sind auch in Gaza City, inmitten von Ruinen, unterwegs. Die alte Tradition hat sich im Krieg in Gaza gehalten, sagt Abd al-Majid, der Nachrichtenagentur AFP. Wir trommeln, aber die Menschen kommen nicht aus ihren Unterkünften. Sie haben Angst, dass Bomben fallen. Die Straßen sind dunkel, Drohnen fliegen wieder über unseren Köpfen und könnten angreifen. Niemand hat Geld, um uns etwas für unsere Arbeit zu geben. Wir wissen nur, wir sind am Leben bei all der Zerstörung. Seit einer Woche lässt Israel keine Hilfsgüter in den Gazastreifen. Die Gespräche für eine zweite Phase der Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas stecken fest. Dieser Schwebezustand verunsichert die Bevölkerung. Die Preise für Lebensmittel auf den lokalen Märkten in Gaza schnellen derzeit in die Höhe, warnt Martin Kessler von der Diakonie Katastrophenhilfe. Gerade ist der Leiter des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen Deutschlands in Khan Yunis unterwegs. Per Telefon sprach er mit dem ARD-Studio Tel Aviv.
Salz 300 Mal teurer als normal, ein Sack Reis 25 Kilo für 300 Euro. Wir haben ja ein bestimmtes Budget und dann kriegen wir natürlich viel weniger Essensportionen nachher raus, wenn die Preise exorbitant hochgegangen sind. Das ist ein riesiges Problem. Das fühlen die Menschen sofort. Die Not ist immer noch unglaublich groß. Humanitäre Hilfe ist notwendig und ist möglich.
Mit seinen Mitarbeitern kauft Kessler Essen und andere Güter des täglichen Bedarfs auf den Märkten in Gaza ein und verteilt es an Bedürftige. Doch weil die Diakonie Katastrophenhilfe selbst keine Hilfsgüter mitbringt und vor Ort einkauft, müssen die Helfer bei der aktuellen Situation improvisieren, sagt Kessler.
Da muss man schauen, gibt es andere Güter, die ich auf dem Markt kaufen kann, die ich dann sozusagen verteilen kann, die vielleicht gerade etwas billiger sind. Und das kann man im Prinzip nur lösen, indem man einen kontinuierlichen Fluss von Hilfsgütern hineinbringt in den Streifen.
Auch UN-Nothilfe-Koordinator Tom Fletcher nannte den Stopp von Hilfslieferungen alarmierend. Die Europäische Union, arabische Länder, aber auch die Bundesregierung warnten vor den Folgen. Auch völkerrechtlich sei dies sehr bedenklich, warnt Elhanan Miller, Experte für die Beziehungen zwischen Israel und den Palästinensern am Shalom-Hartmann-Institut in Jerusalem. Ich denke, dass das eine kollektive Bestrafung ist und Netanyahu international noch mehr unter Druck geraten wird. Wenn er es mit dem Internationalen Strafgerichtshof zu tun hat, könnte das potenziell als Kriegsverbrechen gewertet werden. Dass Israel nun damit gedroht hat, in Gaza den Strom abzustellen, habe bei den Bewohnern des Küstenstreifens nur noch ein müdes Lächeln hervorgerufen, berichtet Martin Kessler von der Diakonie.
Ich habe also bei der Rheinfahrt eigentlich keine Lichter gesehen. Die Menschen leben tatsächlich in diesen zerbombten Häusern, in irgendwelchen Stockwerken, die noch halbwegs ganz sind. Straßenbeleuchtung ist es sowieso nicht und die Wasserversorgung ist furchtbar und die Kanalisation läuft über die Straße ab. Ich kann sich vorstellen, wie das riecht und wie das aussieht.
Deshalb seien viele Menschen in Gaza momentan auch nicht an Weltpolitik interessiert, sondern mit Überleben beschäftigt, sagt Kessler. Die meisten, die er getroffen hat, wünschen sich nur eines: Frieden und dass sie in ihrer Heimat Gaza bleiben dürfen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.